Der PR-Journal-Podcast Interview des Monats wird präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media Intelligence Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de.
Liebe Hörerinnen und Hörer, auf dieses Podcast-Interview freue ich mich ganz besonders. Mein heutiger Gast, da bin ich sicher, hat der PR- und Kommunikationsbranche, insbesondere natürlich Fach- und Führungskräften, einiges zu sagen. Denn zum einen bringt sie profunde Erfahrungen und damit viel eigenes Erleben aus der Praxis einer Kommunikationschefin mit, die herausfordernde Aufgaben hatte. Zum anderen schaut sie nach einem persönlichen Perspektivwechsel heute vielleicht eher von der Seite, vom Spielfeldrand aus, auf das Geschehen in der Branche. Dabei begleitet sie Fach- und Führungskräfte als Beraterin und Coach durch schwierige oder herausfordernde Situationen. Ganz herzlich begrüße ich Mirjam Berle zu diesem Gespräch.
Hallo Thomas, ich freue mich.
Sehr gerne. Ich habe Mirjam Berle eingeladen, weil wir mit ihr als Gast unseren Fokus heute ein wenig erweitern können. Zuletzt habe ich hier im Podcast-Interview mit Agentur- und Kommunikationschefs, mit Professoren, Professorinnen, Personalberatern, Studienmacherinnen über deren Aufgaben und Herausforderungen gesprochen. Heute spreche ich mit einer Frau, die, wie angedeutet, all diese Perspektiven kennt und erlebt hat. Sie berät und begleitet Unternehmen und Führungskräfte in Krisen und Transformationen. Kommunikation spielt dabei immer eine Schlüsselrolle. Sie ist in dieser Rolle also immer wieder neu mit herausfordernden persönlichen Situationen ihrer Klienten konfrontiert, die sie selbst bewältigen musste. Da bin ich sehr gespannt, wie sie ihren Klienten helfen kann, wie sie arbeitet und vorgeht und welches Bild sie aus dieser Perspektive vom Zustand, von der Stimmungslage in der PR- und Kommunikationsbranche zeichnet. Wie ist denn die Stimmung in der Branche jetzt Mitte 24? Eben in einer Zeit der wirtschaftlichen Stagnation?
Erstmal vielen Dank für die einleitenden und sehr wertschätzenden Worte. Wie ist die Stimmungslage aktuell? Ich glaube, sie ist ein bisschen aufgeregt, unter Druck auch, gerade in dieser ganzen öffentlichen Wahrnehmung, weil auch die Stimmung draußen sehr aufgeregt ist. Ich glaube aber auch, sie ist sehr selbstbewusst, weil gerade in diesen aufgeladenen Zeiten Kommunikation, wie du vorhin auch schon gesagt hast, eine Schlüsselrolle spielt und wir als Kommunikatoren, Kommunikatorinnen dabei eben einfach wahnsinnig viel Verantwortung haben und dadurch auch viel Relevanz bekommen. Und ich glaube, das spielt schon auch für Selbstbewusstsein eine wichtige Rolle.
Spürst du deinen Klienten an, dass sie sozusagen diese Last der Verantwortung auf ihren Schultern haben?
Ja, also ich habe gerade überlegt, würde ich es Last nennen? Ja, ich würde es durchaus Last nennen. Vor allem, weil wenn es um Kommunikationsverantwortliche geht, sehe ich eben nicht nur die, die in den Unternehmen Kommunikation verantworten, eben als Fachabteilung, sondern die Führungskräfte haben einfach eine unglaubliche Kommunikationsverantwortung, um die Menschen, die Organisationen, sich selbst durch diese Zeit zu führen und auch zu kommunizieren. Und das ist schon eine Last, die Führungskräfte spüren. Und bevor die eben zur Belastung wird, ist es einfach wichtig, für sie einen Weg dafür zu finden, wie sie damit umgehen und wie sie auch die richtigen Worte finden, damit es leichter wird.
Das werden wir gleich noch vertiefen. Bevor wir das aber machen, Mirjam, möchte ich dich bitten, doch nochmal mit kurzen Steps sozusagen deiner Vita vorzustellen. Da ist ja einiges zusammengekommen und am besten du führst uns kurz dadurch.
Ja, also ich mach's mal ganz kurz. Ich sag immer, es waren viele Elemente. Luftfahrtbranche, Lufthansa Cargo, da bin ich eingestiegen, habe damals Marketing noch gemacht und bin dann zu einem Startup gewechselt in der Lufthansa Cargo. Das war super spannend. Damals hießen Startups noch Spin-offs und bin da zur Kommunikation gekommen. Fun Fact, mein Einstieg war mein Chef, der damals gesagt hat, du hast doch irgendwas mit Sprachen studiert, kannst du mal eine Pressemitteilung schreiben. Das war tatsächlich mein Einstieg in die Kommunikation. Da haben wir viel aufgebaut. Das Startup ist gewachsen. Da gab es dann einen MBA-Prozess auch. Ein Teil wurde rausverkauft. Viel Change damals schon in diesem kleinen Unternehmen, im großen Konzern. Das war super spannend und ich hatte einfach damals in diesem kleinen Unternehmen, großen Konzern viel Verantwortung und das fand ich toll, auch viel breite Verantwortung.
Wir reden über die Jahre 2004 bis 2009 so, ne? Das war
ja genau, genau. Und dann bin ich 2009 zu Thalia gewechselt. Ich wollte was Neues machen. Zum Kleinen wieder da raus. Die Schuhe waren wir dann irgendwann, da war ich rausgewachsen, da wollte ich was Neues machen. Und dann bin ich zu Büchern gewechselt, zu Thalia, in eine Branche, die in der Zeit nach der Musikbranche extrem stark unter Druck stand. Ein Unternehmen, das in der Öffentlichkeit sehr stark unter Druck stand und ein CEO, der einfach auch keinen besonders guten Ruf hatte als Visionär, obwohl er sehr gute Ideen hatte in der Branche. Und die hatten keine Kommunikationsabteilung. Und dann bin ich dorthin und habe dort die Kommunikation intern, extern aufgebaut und war eben in der ganzen Zeit da, als die Branche ja einfach durch einen ganz extremen Wandel gelaufen ist und das Unternehmen auch.
Warst du denn da schon sozusagen in der PR angekommen? Du sagtest ja vorhin, du bist im Marketing quasi eingestiegen und hast du dann schon sozusagen diesen Schritt vollzogen, jetzt doch stärker die öffentliche Kommunikation als das Marketing im Auge zu haben?
Genau. Also ich bin deswegen dorthin gekommen, weil ich eben bei Time Matters die ganze Öffentlichkeitsarbeit gemacht habe, auch die Marke aufgebaut habe. Das war dieses Startup bei der Lufthansa Cargo. Und eben durch diese Öffentlichkeitsarbeit auch die Reputation der Marke auch mit positiv geprägt habe. Und Thalia wollte jemanden haben, der von außen kam, eben nicht aus der Branche kam und dabei geholfen hat, die Positionierung von Thalia im Markt einfach auch voranzutreiben. Deswegen bin ich damals geholt worden. Und dann kam natürlich wahnsinnig viel Change auch in dieser Zeit. Wir haben den Tolino, habe ich mit auf die Welt gebracht, auch eine neue Marke. Auch viele schwierige Entscheidungen, wie Buchhandlungen zu schließen, das einfach vermitteln nach innen und nach außen, die Digitalisierung, Buchhändlern zu vermitteln, weshalb es wichtig ist, auch digitale Bücher zu verkaufen und nicht nur die liebgewonnenen aus Papier. Also es ging immer darum, Menschen dabei zu begleiten, dazu zu befähigen, einfach Neues für sich anzunehmen und auch für sich in diesem Neuen auch wieder Vertrauen zu finden und eine Rolle zu finden. Und dann war dort meine Aufgabe so auch wieder abgeschlossen. Dann bin ich 2015 zu Goodyear gewechselt. Das war die Zeit, wir erinnern uns kurz nach dem Dieselskandal. Da war auch in der Automobilbranche nicht leicht. Und dann bin ich als Buchfrau zu den Reifen gekommen. Ganz andere Welt. Amerikanisches Unternehmen, sitzen in Akron, Ohio, also tiefster Rust Belt. Und ich habe mich damals auch gefragt, wieso holen die jetzt ausgerechnet so jemanden wie mich?
Warum haben sie das getan?
Die wollten meine Erfahrung und meine Kompetenz tatsächlich in schwierigen Situationen die richtigen Botschaften zu finden und in der Lage zu sein, die Stakeholder, das sind ja unterm Strich immer Menschen, mitzunehmen auf diesem Weg. Und das wollten die haben. Also die wollten meine Kompetenz und haben eben gesehen, ich konnte die Kompetenz von der Luft auf die Bücher übertragen. Deswegen haben sie auch dran geglaubt, dass ich sie von den Büchern auf die Reifen übertragen kann. Und in der Zeit war einfach auch sehr viel los. Also viel Digitalisierung auch, man glaubt es kaum. Aber wir haben zwei Werke geschlossen, umstrukturiert. Es waren fast 2000 Arbeitsplätze betroffen von diesen Umstrukturierungen. Und das natürlich zu vermitteln und den Menschen auch Zuversicht zu geben in dieser Zeit, das war schon auch eine Mammutaufgabe und hat aber auch viel Spaß gemacht. Und ich habe einfach gemerkt, ich bin dann gut, wenn die anderen, sag mal, eher rausgehen, also eher sagen, boah, ich mache irgendwie lieber die schönen Themen, die schwierigen Themen überlasse ich anderen. Und ich bin meistens reingekommen, wenn es um die schwierigen Themen ging, weil ich das gut kann, ganz offensichtlich.
Ja, ich stelle mir vor, dass die Reifenindustrie eine stark männerdominierte Branche ist. Gab es da nochmal zusätzliche Schwierigkeiten oder sagen wir mal Herausforderungen für dich als Frau, sich dort jetzt dann durchzusetzen, gerade in so einem Wandlungsprozess?
Die einzige Frau war ich häufig. Also in der Luftfracht gibt's ich war bei diesem Startup auch im Führungsteam, da war ich auch die Einzige über lange Zeit. Die Buchbranche ist an der Spitze, war damals sehr viel männlicher, als man denkt. Also das war ich durchaus gewohnt, deswegen war das für mich gar nichts Neues. Und ich muss ehrlicherweise sagen, für mich hat das gar nicht so oft so eine große Rolle gespielt. Weil das Schöne ist, dass in Krisentransformationen, wenn es echt drauf ankommt, spielt die Kompetenz eine sehr viel größere Rolle als das Geschlecht.
Das sollte ja grundsätzlich so sein. Ja, ich wollte nur halt nur nach deinen persönlichen Erfahrungen fragen.
Ja, nur da war es halt, spielte es eine noch weniger große Rolle. Also es war auch häufig gar nicht wichtig, ob du Deutsch, also gerade bei Goodyear, ne, da waren ja ganz viele Nationalitäten auch am Tisch. Es kam wirklich drauf an, auch gar nicht so sehr, was du für einen Titel hattest, sondern wirklich, was du für eine Kompetenz an den Tisch gebracht hast und wie du auch ausgehalten hast, wenn es wieder wurde. Gab, wenn Akron gesagt hat, nee, wollen wir so nicht haben und du gleich weggeduckt bist, haben das natürlich andere eher als schwach eingeschätzt, als wenn du einfach gesagt hast, nee, ich bin überzeugt aus dem und dem Grund, das kann ich verargumentieren und ich halte das aus. Und es war auch eine Phase, wo ich auch gemerkt habe, dass es wahnsinnig wichtig ist, sich auch immer wieder mit sich selbst zu beschäftigen. Wie gehst du eigentlich damit um, wenn du auch mal, ich sag mal, von außen angegriffen wirst in deiner Kompetenz, in deiner Erfahrung und Menschen anzweifeln, ob du das jetzt wirklich kannst? Und dann darfst du halt nicht selber anfangen, an dir zu zweifeln, sondern dann musst du dir überlegen, was kann ich und wofür kann ich das einsetzen.
Und mit der Erfahrung bist du dann 2020 zum Deutschen Fußballbund gegangen.
Genau, und das war eine ganz wichtige Erfahrung, weil als der Deutsche Fußballbund bei mir angerufen hat, oder die haben nicht selber angerufen, der Headhunter hat angerufen, war in der Tat mein erster Satz, sind Sie sicher, dass Sie die richtige Nummer gewählt haben? Weil ich natürlich gedacht habe, wieso rufen die jetzt mich an? Und die wollten auch wieder meine Kompetenz. Also die wollten die Erfahrung im Corporate-Umfeld darin, Unternehmen in schwierigen Zeiten nach außen auch neu positionieren zu können. Die wollten meine Erfahrung mit renommierten Marken, das ist der DFB halt nun mal auch. Die wollten meine Erfahrung auch in der Führung, das ist ein großes Team, das ich übernommen habe. Und die wollten auch meine Erfahrung in schwierigen Zeiten, weil die braucht jemand, der halt nicht bei jedem Lufthauch sofort umfällt. Und das waren einfach Dinge, das war denen wichtig, haben die mir zugetraut. Und meine Krisen- und Veränderungserfahrung einfach. Und dann habe ich gesagt, naja, also ich habe mir schon natürlich überlegt, zog sich eine Weile hin. Es war für beide ein Risiko und ich dachte, ich stehe für Veränderung. Ich stehe dafür, auch was verändern zu wollen in unserer Gesellschaft. Natürlich bin ich auch eine Frau, die als erste von außen auf so eine Rolle kommt. Und trotzdem, also das war mir dann, aber ich dachte, nee, aber ich stehe dafür und ich mache das jetzt. Und 50-50 Chance, egal.
Und dann hast du damit 2020 losgelegt und dann kam Corona, was es ja sicherlich nicht vereinfacht hat.
Das war ja schon da. Also als ich angefangen habe, war Covid ja schon da. Ich habe im Oktober angefangen. Covid war noch da. Dann kam dazu, 3 Tage bevor ich angefangen hat, hat sich der Generalsekretär und Chef, der mich so ein bisschen in die Netzwerke einführen sollte, beide Arme gebrochen, als er zu Hause beim Vorhängeausfallen von der Leiter gefallen ist. Der fiel 3 Monate aus. Das war ungünstig, wie man in Süddeutschland sagt. Dann ist eine Woche, nachdem ich angefangen habe, gab diese berühmte große Hausdurchsuchung, die wirklich auch sehr viel Veränderungsbereitschaft, aber auch das Veränderungsvertrauen zerstört hat in der Führungsspitze.
Es ging um die möglichen Finanzskandale, die von Seiten der Steuerfahndung aufgedeckt werden sollten, nur für die, die es nicht präsent haben.
Genau. Und dann kam im November, das war so 6 Wochen später, das, wie es kürzlich ich gelesen habe, das Volkstrauerspiel 0-6 gegen Spanien. Das hat zu einer großen Identitätskrise so ein bisschen auch im Verband geführt. Der Yogi war auf einmal wahnsinnig unter Beschuss. Und all die Plattformen, Kanäle, die der Sport sonst genutzt hat, um mit diesen Rückschlägen, Einschlägen umzugehen, nämlich zusammenzukommen, Fußball zu gucken, sich auszutauschen, ist eben im zweiten Covid-Winter noch krasser weggefallen als im ersten. Wir erinnern uns, da gab es noch sehr viel härtere Einschnitte. Nee, das war ja der erste. Das war ja 2020 erst. Und es war einfach total krasse Zeit. Also die Gemengelage hat sich dann noch verschärft.
Ja, zumal die deutsche Nationalmannschaft 2018 ja sang- und klanglos damals ausgeschieden war. Die Stimmung war ja eh schlecht. Und
ja, also es war einfach, ja. Die Gesamtgemengelage war eh schon schwierig. Und durch alles, was dann noch in dieser Zeit dazukommt, ist es dann noch schwieriger geworden. Jetzt habe ich lange über den Laufbahn gesprochen. Aber ich glaube, vieles von diesen Punkten können wir dann später abkürzen, weil es einfach auch ein bisschen beschreibt, wie ich denke und wie ich ticke. Nämlich gehe immer eher lieber den schwierigen Weg als den ganz einfachen.
Und das war eben auch genau die Herausforderung, die dich gereizt hat, als der DFB sich dann gemeldet hat. Und das Ganze bist du dann voller Elan angegangen, bis du dann plötzlich und für viele unerwartet schon im Mai des Folgejahres im Grunde die Brocken hingeschmissen hast und das Ganze auch öffentlich gemacht hast. Ich will mal zitieren, was wir damals selber berichtet haben. am 31. Mai 21, also vor ziemlich genau 3 Jahren. Ich zitiere, von Aufbruchstimmung war die Rede, doch die Realität sah für die bedauernswerte Berle anders aus. Sie geriet mitten in den Machtkampf zwischen ihrem Vorgesetzten Generalsekretär Friedrich Curtius und dem inzwischen zurückgetretenen DFB-Präsident Fritz Keller. Berle wurde zwischen den Machtblöcken förmlich zerrieben. Zitat Ende. So martialisch schreiben wir normalerweise nicht, aber da ist ja offensichtlich einiges vorgefallen. Also, was war passiert? Öffentlich hast du dann die Reißleine gezogen und bei LinkedIn sehr offen von Indiskretionen und Durchstechereien geschrieben.
Also 9 Monate hört sich kurz an, aber in der Gemengelage war das echt ganz schön lang. Also ich habe nach dieser, als diese Hausdurchsuchung war, schon die ersten Mails bekommen, gesagt, schmeißt du jetzt hin. Ja, also das für mich war klar, dass ich da nicht hinschmeiße und für mich war auch klar, dass ich das eine Weile durchziehe. Ich bin Langstreckenläuferin und ich weiß und deswegen aus diesen allen Erfahrungen vorher, es hilft nichts, wenn es schwierig wird, sofort irgendwie schreien vom Hof rennst, sondern dann gehe ich eben rein und gucke nach Lösungen. Und in diesen 9 Monaten habe ich einfach gesehen, dass auf der einen Seite im DFB so viele super tolle Menschen sind, die einfach echt was bewegen wollen und es auch tun. Also die auch mit mir zusammen sich auch in meinem Team auf den Weg gemacht haben und vieles strategisch neu angegangen sind, auch sich strukturell irgendwie neu angefangen haben, sich neu aufzustellen. Es geht natürlich nicht in 9 Monaten.
Dein Team hast du damals ja auch ausdrücklich von deiner Kritik ausgenommen gehabt.
So, und das war wichtig und es waren ganz viele andere auch noch abgesehen vom Team. Aber die Problematik war einfach, dass an der Spitze so viel Indiskretion war, vor allem in dieser Zeit. Das war teilweise so, dass man in Sitzungen, die vertraulich waren, abgestimmt hat, wie man damit kommunikativ umgeht. Und ich war oft vor Ort. Also ich war natürlich nicht viel im Homeoffice, ich war viel vor Ort, weil der DFB ist in Frankfurt und ich hatte mein eigenes Büro, also das konnte ich auch machen. Ich war kaum vom Sitzungssaal an meinen Schreibtisch gesessen, hatte ich die erste Journalistenanfrage, dass genau das durchgestochen worden ist, was eben wir nicht vereinbart hatten. Ich hatte auch das nicht besonders große Vergnügen, dass ich wirklich teilweise mit Anfragen konfrontiert worden sind, wo Beschuldigungen drin standen, die über die Medien, also wo über die Medien eine Schlacht angezettelt worden ist und auch geführt worden ist. Das war teilweise wirklich unterirdisch. Und als ich dann gegangen bin und wir uns darauf geeinigt hatten, dass ich gehe und dass wir eine ordentliche Sprachregelung brauchen und dass es ja seine Gründe hatte und dass wir uns darauf einig hatten, es gab ja keinen Brass, weder von mir auf die handelnden Personen noch umgekehrt, war an diesem Sonntagmorgen, also wir haben es freitags vereinbart und montags wollten wir kommunizieren. Mein Team wusste ja nichts davon. Die wollten ja, dass ich bleibe. An dem Sonntagmorgen hat es jemand durchgestochen und dann saß ich fassungslos vorm Computer und dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und ich hatte als Führungskraft eine Verantwortung meinem Team gegenüber, das nicht einfach nur so laufen zu lassen. Ich hatte als Kommunikationschefin von diesem Verband eine Verantwortung, da jetzt nicht einfach alle Spekulationen auch laufen zu lassen. Und ich hatte auch mir gegenüber eine Verantwortung für meinen guten Ruf, dass ich jetzt nicht irgendwie andere schreiben lasse, was da jetzt vorgefallen ist. So. Und dann hatte ich mal exakt, wir wissen, wie schnell die sozialen Medien ticken, gefühlt eine halbe Stunde, um damit umzugehen. Ich habe meine Vorgesetzte angerufen. Ich habe gesagt, hier, wir haben eine Sprachregelung, die gebe ich jetzt raus. Dann gebe ich halt einen Tag früher raus. Ich werde mein Team jetzt informieren. Ich werde denen das schreiben und ich werde es auch einordnen, weil das ist echt nicht okay, dass das jemand durchgestochen hat. Es geht nicht. Das kann ich gar nicht gut finden in meiner Rolle. Und außerdem werde ich das auf meinem privaten LinkedIn-Kanal posten, weil ich einfach auch eine Verantwortung habe mir gegenüber in dieser Situation. Und sie hat gesagt, ja, total nachvollziehbar, das geht auch echt gar nicht. Also das war wirklich, ich habe das schon abgestimmt, dann ging das irgendwie raus, genau in der Reihenfolge. Und was dann passiert ist, auf diesen Post hin, da war ich selber überrascht. Und ich bin auch noch zum DFB-Pokalfinale der Frauen gefahren. Das war auch an dem Tag und habe mich eben nicht auf dem Sofa verkrochen, sondern ich habe gedacht, ich gehe aufrecht, habe mir nichts vorzuwerfen, ich gehe aufrecht nach Köln und ich schaue denen in die Augen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit das durchgestochen haben. Und so war es dann auch. Ich weiß wahrscheinlich, wer es war, aber die Person habe ich nie angegriffen.
Respekt Also ich glaube, das war auch für unsere Branche, in der man ja auch vieles hört und vieles gesagt wird, aber doch hinter vorgehaltener Hand, war dieser offene Umgang mit deiner Situation schon bemerkenswert. Das hat sich, glaube ich, auch in der Berichterstattung niedergeschlagen. Aber um das jetzt mit Blick auf unser weiteres Gespräch ein bisschen abzukürzen, war das letztendlich mit den Vorerfahrungen, die du gemacht hast, glaube ich, die Initialzündung dafür, jetzt für dich selbst einen neuen Weg einzuschlagen. Ich möchte noch mal ein Zitat von dir bringen. Du hast dann damals gesagt, nach ein paar Monaten, es war ein intensiver Weg durch viele Stürme und hitzige Zeiten, in denen Führung und Kommunikation den Unterschied machten. Zeiten, in denen auch ich auf die Probe gestellt wurde, im Spannungsfeld zwischen meiner eigenen Suche nach dem Weg nach vorn und meiner Verantwortung dafür, andere durchs Dunkel ins Licht zu begleiten. Also das war so deine Quintessenz, um dann zu sagen, so, jetzt mache ich nicht einfach weiter und suche mir jetzt eine neue Herausforderung, sondern du hast gesagt, aus den Erkenntnissen, aus den Lehren, die ich gezogen habe, mache ich jetzt etwas, mit denen ich vielleicht andere unterstützen kann, mit denen ich andere helfen kann. Mal ganz kurz, wie ist dieser Prozess dann verlaufen in den Folgemonaten?
Da habe ich mir ungefähr ein halbes Jahr für gegeben, weil ich wusste ja nicht, dass es so sein soll. Und ich habe mich immer für was entschieden. Also all meine Jobs immer aus einer Entscheidung für etwas angetreten. Und ich wollte auch wieder was machen, wo ich sage, ich weiß genau, wofür und wozu ich das tue, dass wenn ich durch schwierige Zeiten laufe, und das hat, die hatte ich bei allen Jobs, dass ich mir selbst die Frage beantworten kann, wozu tue ich das eigentlich? Wozu und wofür?
Waren das die Schlüsselmomente?
Das war der Schlüsselmoment. Und da bin ich dann raus und habe gesagt, so, diese Antwort, die möchte ich mir stellen. Und ich mache im Grunde meine Jobs immer, um andere Menschen durch schwierige Zeiten zu begleiten und sie zu befähigen. Und das habe ich immer gemacht in all meinen Rollen. Weil ich war ja immer in schwierigen Zeiten da, als Führungskraft, als Kommunikatorin. Und ich kann das selbst einfach auch gut. Und in der Zeit, in der wir leben, und dann kam eben der besagte zweite Covid-Winter, habe ich gemerkt in so vielen Gesprächen, dass Menschen mir gespiegelt haben, das ist so schwer, ich würde es gerne auch können, so wie du das kannst. Und das war dann irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt mache ich mich wirklich selbstständig, weil viele auch gesagt haben, mach dich selbstständig, gib das Wissen weiter, gib die Kompetenz weiter, die ist so wichtig und so wertvoll. Und das war dann am Ende der Schritt, wo ich gesagt habe, okay, ist wieder der schwierigere Schritt, aber genau den möchte ich jetzt gehen, weil das ganz offensichtlich die Wirkung ist, die ich haben kann.
War das dann schon die Geburtsstunde dessen, was du dann später Cold Water Academy genannt hast?
Ja, war's. Also die Academy ist ja heute die Plattform, wo man quasi in ganz vielen Formaten dieses Wissen abrufen kann, bisschen was kostenlos, aber auch bisschen was tatsächlich natürlich auch bezahlt.
Wofür steht Cold? Nochmal ganz kurz.
Genau, Cold steht für Kompetenz. Also was ist eigentlich das Schlimmste, das mir passieren kann? Also dieses Angst raus, Vertrauen rein. Das O steht für Outcome, also nicht für Opportunity, für Outcome. Was ist eigentlich in der Situation, in der ich mich befinde, mit dem Schlimmsten, das jetzt hier gerade passieren kann, das für mich erstrebenswerte Ziel? Und wenn es nur ist, ich möchte diesen Kram bis morgen überleben. Und L steht für Leverage, für die Hebel, die ich habe, jetzt im Moment selbst in der Hand, die mal auf den Tisch zu legen, den Kopf zu heben, zu sagen, was habe ich eigentlich alles für Hebel in der Hand? Erfahrungen, Kompetenzen, Netzwerk, also wirklich zu gucken, Stärken, die ich habe. Und das D steht für Doing. Und zwar nicht irgendeinen Plan zu machen, sondern sagen, was ist der kleinstmögliche machbare Schritt, den ich jetzt gehen kann in der Situation, in der ich bin. Dafür steht Cold. Das kann man noch viel größer ziehen. Aber im Grunde sind es die vier Schritte. Und das Besondere daran ist, dass es eben bei diesem emotionalen, werteorientierten anfängt. Also bei mir persönlich als Person. Und dadurch mich befähigt, in schwierigen Situationen handlungsfähig zu bleiben, egal was passiert. Und zwar immer aus dieser eigenen Kraft raus. Und deswegen ist Cold entstanden eben als ein Tool, wie ich das, was ich gemacht habe, andere befähigen kann, das Gleiche zu tun. Weil so wie es ich gemacht hatte, wirst du es nicht machen und Susi Sonnenschein auch nicht, weil das sind ja andere Menschen. Aber mit diesem Tool kannst du deinen Weg finden und Susi Sonnenschein ihren, um eben in schwierigen Situationen, ich würde tatsächlich sagen immer, handlungsfähig zu bleiben und einen Weg zu finden, auch wenn es aussichtslos scheint.
Es ging dir darum, nach den eigenen Erfahrungen Menschen zu befähigen, sich aus so einer eigenen Blockade heraus lösen zu können und handlungsfähig zu bleiben und nicht plötzlich da mit offenem Mund zu stehen und nicht weiter zu wissen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das dem einen oder anderen passiert. Aber du hast gesagt, dabei will ich es nicht belassen, sondern ich will die mitnehmen, ich will die dazu befähigen. Wie ist dieses Angebot dann angenommen worden? Du hast ja eine hohe Reichweite, hast heute über 10.000 Follower bei LinkedIn. Das war damals vielleicht noch nicht so viel, aber das ist ja gewachsen. Also wie ist dieses Angebot dann im Markt angenommen worden?
Das ging Schritt für Schritt. Also ich meine, machen wir uns nichts vor. Das geht nicht von heute auf morgen. Ne? Also ich bin Marathonläuferin, immer nur 5 Kilometer weiter. Das ist sehr gut angenommen worden im Sinne von, ist genau das, was wir brauchen. Ich weiß noch, als ich das gepostet habe, damals auf LinkedIn, ja genau, wir brauchen sowas, diese Fähigkeit, dieses beweglich bleiben im kalten Wasser. Das hat sich dann wirklich so ergeben, im kalten Wasser eben nicht zu erstarren, sondern beweglich zu bleiben und eben auch in Situationen, die sich für einen selbst schwierig oder krisenhaft anfühlen. Das müssen ja nicht immer die großen Krisen sein. Die kleinen sind manchmal auch echt nervig und halten einen auf. Ne? Und die einfach ein bisschen leichter bewältigen zu können, die mit denen leichter umgehen zu können aus eigener Kraft raus. Das ist super gut angekommen, ja, und super gut angenommen worden. Deswegen wusste ich, ich habe was gefunden, was gebraucht wird. Und dann ging es natürlich darum, es Schritt für Schritt auch zu verkaufen. Ja, nur weil jemand sagt, wir brauchen, das heißt ja nur lange nicht, dass es jemand kauft. Das hat sich einfach entwickelt und inzwischen verbinde ich das im Coaching, aber auch in der Beratung. Mal spielt Code eine größere, mal spielt es eine kleinere Rolle. Aber dieser Ansatz, immer beim Menschen anzufangen und das rauszufinden, was einen Menschen in einer bestimmten Situation gerade bewegt oder behindert, einen Schritt nach vorn zu machen, das ist immer der Ansatz. Und da ist Kommunikation wahnsinnig wichtig.
Kannst du denn sagen, inwieweit dieses Angebot jetzt speziell von Menschen aus der PR- und Kommunikationsbranche angenommen wird? Es gibt da einen klaren Schwerpunkt aufgrund deiner Herkunft. Oder hast du auch, keine Ahnung, aus dem Maschinenbaubereich und aus dem Ingenieursbereich ganz viele Klienten und bist gar nicht so sehr auf die PR und Kommunikation jetzt hin orientiert durch deine Kunden, meine ich?
Meine Kunden sind wirklich tatsächlich von Stahl bis Medien, die sind ganz, ganz breit gestreut, weil es am Ende ja immer darum geht, Transformation zu ermöglichen. Ich spreche immer lieber über Transformation als über Krise, weil lieber erst eine Transformation gut kommunizieren, die Menschen gut mitnehmen, damit sie keine innere Krise empfinden, dann bleiben sie auch beweglicher. Oder wenn wirklich Krisenzeiten sind, diesen Hebel umzulegen und durch eine Transformation beweglich zu bleiben. Also die Branchen sind ganz, ganz breit, weil der Need ist branchenunabhängig.
Also auch kein Schwerpunkt im Bereich PR?
Nein.
Das ist ja interessant, weil ich dachte eigentlich, gerade aufgrund deiner Herkunft wäre da, sagen wir mal, der größte Teil deiner Klienten verortet.
Nein, nein. Und auf der anderen Seite ist es interessant, dass viele derer, die mir folgen und die Kommunikatoren zunehmend auf mich zukommen, weil dieses Thema Haltung und Werte, ja, also dieses zu verbinden mit der Kommunikation, also eine werteorientierte Kommunikation hinzubekommen und wirklich eine haltungsorientierte Kommunikation hinzukommen, ist ja das eine, sie in Konzepte zu übersetzen. Das können ganz viele. Aber dann diese inneren Hürden von, ich sag mal, von einem CEO, der muss ja nicht mal ein CEO sein, aber von der Führungskraft abzubauen, zu sagen, was heißt denn das jetzt eigentlich für mich, wenn ich diese Haltung, diesen Wert nach außen tragen soll? Was heißt denn das, wenn ich immer, also wenn ich mich so positionieren soll zum Thema Meinungsfreiheit? Ja, was heißt das für mich als Unternehmen? Was heißt Authentizität für mich als Unternehmen? Was heißt das für mich als Person? Wie übersetze ich das in Sprache? Was heißt eigentlich Vielfalt? Und das sind oft so Schlagworte, die wir schön in der Kommunikation schön in Worte fassen können.
Schön in der Broschüre stehen, ja.
Schön in der Broschüre stehen. Aber wenn wir dann wirklich mal unter Druck geraten, und das habe ich beim PR-Tag gesagt, wofür stehen wir dann auf und wofür bleiben wir stehen? Und wann ist aber auch der Zeitpunkt zu gehen? Und das ist so ein super zunehmend wichtigeres Thema. Und da werde ich auch teilweise geholt, gar nicht, damit ich die Konzepte schreibe, das können andere vielleicht auch besser, alles gut. Es gibt ja viele Kommunikatoren da draußen. Aber die fragen dann eher und sagen, wie kriegen wir das denn jetzt übersetzt? Ich habe zum Beispiel einen Chef, der will sich zu einem bestimmten Thema, der findet diesen bestimmten Wert irgendwie schwierig, mit dem kann er sich gar nicht identifizieren. Oder der möchte sich nicht auf LinkedIn äußern. Oder der hat Angst, dass er dann unter Beschuss gerät, wenn er sich jetzt für Freiheit, für Demokratie, was auch immer äußert. Das ist momentan relativ einfach, aber was heißt es denn, wenn jemand im Unternehmen irgendwie den Deckel hebt und guckt, stimmt es denn wirklich alles? Was sagt denn so eine Person, wenn nicht alles passt oder noch nicht alles passt? Und da werde ich einfach häufig geholt, um zu überlegen, wie kriegen wir den Menschen mit der Kommunikationsstrategie übereinander gelegt?
Du wirst häufig geholt, kann man sagen, ist es mehr ein Einzelcoaching, sind es mehr Einzelcoachings oder sind es mehr Gruppencoachings, Veranstaltungen? Wie verteilt sich das bei dir? Ganz kurz.
Es ist mehr im 1:1. Es ist mehr im 1:1, weil es häufig um sehr vertrauensvolle Themen geht, wo jemand sich auch unsicher ist, wie er oder sie damit umgehen soll. Und dann ist es fast schon manchmal ein bisschen Seelenstriptease und das ist dann mehr im 1:1. Es gibt auch Gruppen, aber es ist mehr das 1:1.
Und nochmal die Eingangsfrage, die wir vielleicht an der Stelle nochmal ganz kurz vertiefen können. So die Problemlagen, die dir am häufigsten begegnen. Ich bin ja ursprünglich davon ausgegangen, dass das einen Schwerpunkt in der PR- und Kommunikationsbranche hat. Gibt es, du hast ja richtig gestellt, dass das viel weiter zu fassen ist, aber gibt es denn Problemstellungen, gibt es denn Herausforderungen, die jetzt so stellvertretend für diese gewisse Gereiztheit sind, die du vorhin genannt hast? Womit bist du am meisten konfrontiert und wie ist damit der Zustand in der Wirtschaft zu beschreiben?
Momentan bin ich am meisten damit konfrontiert, dass Führungskräfte, ich sag mal, im oberen Mittelmanagement wahnsinnig unter Druck stehen. Und zwar unter Druck stehen im Sinne von, sie müssen unter finanziellem Druck, also ne, die Unternehmen stehen unter finanziellem Druck. Das heißt, sie müssen teilweise einsparen, sie haben weniger Personal, sie haben auch weniger Budgets. Sie stehen extrem unter Druck, Restrukturierungen, Transformationen auch sehr viel schneller umsetzen zu müssen. Sie haben sehr viel weniger Zeit, wofür sie vielleicht teilweise vor 2, 3 Jahren noch 2 Jahre hatte, haben sie jetzt ein halbes. Sie müssen die Menschen auf dem Weg mitnehmen, mit einer gewissen Atemlosigkeit da durchzukommen und sie auf dem Weg aber nicht zu verlieren, weil das können sie sich nicht mehr leisten, weil sie die neuen Fachkräfte nicht mehr so schnell finden. Und sie müssen sich selbst da durchbringen und eben daran nicht zerbrechen. Und ich habe momentan viele, die genau in diesem Spannungsfeld stehen und die dann sagen, wie mache ich das? Wie kommuniziere ich das? Wie gebe ich diese Themen weiter? Wie kommuniziere ich, was geht und was nicht geht? Wie kommuniziere ich, dass wir einen Weg finden, auch für Themen, die wir heute noch nicht können? Das sind die meisten Themen in dieser aufgeladenen Zeit. Und wie gehe ich vor allem damit um, wenn mal was nicht funktioniert? Und wie kommuniziere ich das dann wieder an meine Stakeholder, Shareholder und an mein Team weiter, damit ich deren Buy-in nicht verliere?
Also der zu spürende Druck in Gesellschaft und Wirtschaft, der kommt über diese Problemlagen bei dir tatsächlich an. Und du versuchst dann auf Basis deiner Erfahrungen im Grunde die Menschen erstmal dazu zu befähigen, überhaupt mit diesen Drucksituationen umzugehen und für sich dann eine Lösung zu erarbeiten.
Genau.
Ja, das ist hier, der Podcast ist jetzt, sagen wir mal, nicht das richtige Instrument, um das noch weiter zu vertiefen. Deswegen freue ich mich, Miriam, dass du zugestimmt hast, dass wir im Vorfeld vereinbart haben, dass du im PR-Journal eine entsprechende Kolumne bekommst, um die ein oder andere, selbstverständlich nur allgemeine Problemstellung dort vorzustellen und Lösungsvorschläge anzureißen. Aber dass über diesen Weg im PR-Journal, über die Kolumne, diese Themen also bei uns weiterhin zu finden sind und adressiert werden. Und wir damit hoffen, dass wir gemeinsam unseren Leserinnen und Lesern damit ein weiterführendes Angebot zu machen.
Ja, ich freue mich darauf, weil das sind tatsächlich sehr vielschichtige Themen und ich mag das auch dann wirklich konkrete Tipps an die Hand zu geben. Das funktioniert nicht in einem Podcast und das habe ich mir vorgenommen für die Kolumne und ich freue mich sehr, dass ich die Möglichkeit bekomme, weil ich einfach sehe, dass gerade in der Kommunikation viel von diesem Druck abgeladen wird, von dem ich gesprochen habe und ich doch den Kollegen und Kolleginnen da vielleicht das ein oder andere mit an die Hand geben kann, was das Leben ein bisschen leichter macht.
Liebe Miriam Berle, ich danke dir an dieser Stelle für das Podcast-Gespräch, wünsche dir weiterhin viel Erfolg und bin selber auch ganz gespannt, was wir in deiner Kolumne dann von dir noch weiterlesen werden. Alles Gute erstmal.
Danke dir.
Der PR-Journal-Podcast Interview des Monats wurde präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de